ARD.
Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu erlassen.
Die Wellen schlagen hoch. Israels Präsident Herzog spricht von einem dunklen Tag für die Menschheit.
Russland hat zum ersten Mal im Ukraine-Krieg eine Interkontinentalrakete abgefeuert.
Und die Militärausgaben Russlands sind auf ein Rekordhoch gestiegen.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi.
Und ich bin Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, Daniel, heute Mittag, da kam die Eilmeldung. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der hat Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu und auch seinen ehemaligen Verteidigungsminister Gallant erlassen.
Genau, es war so kurz vor eins, als die Nachricht auf meinem Bildschirm aufleuchtete. Ich glaube, die Agentur Reuters war die erste, die von dem Haftbefehl berichtete. Und dann ging es quasi im Minutentakt weiter mit den anderen Agenturen DPA, AFP, AP und so weiter. Eine klassische Eilmeldung halt, aber muss man auch sagen, so ganz überraschend kam sie dann nicht, denn der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, der britische Jurist Karim Khan, der hatte die Haftbefehle ja schon vor Monaten im Mai beantragt. Jetzt aber die Entscheidung des Gerichts und es folgt offenbar seiner Argumentation und stimmt dem Antrag zu. Alles Weitere dazu jetzt von unserem Korrespondenten in Brüssel, Jakob Mayer.
Die Haftbefehle gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und den früheren Verteidigungsminister Yoav Gallant ergehen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Auslöser war der Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober vergangenen Jahres. Das Gericht in Den Haag macht beide für das Kriegsverbrechen der vorsätzlichen Leitung eines Angriffs gegen die Zivilbevölkerung verantwortlich. Außerdem wirft ihnen die zuständige Kammer vor, Aushungern als Methode der Kriegführung eingesetzt zu haben. Sie hätten der Zivilbevölkerung im Gaza Streifen vorsätzlich und wissentlich überlebenswichtige Güter vorenthalten, etwa Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente. Anträge Israels, das die Zuständigkeit des Gerichts bestritten hatte, wurden abgewiesen. Wegen der beim Überfall auf Israel begangenen Verbrechen erließ das Gericht außerdem Haftbefehl gegen den Hamas-Anführer Mohammed el-Masri. Er war damals oberster Befehlshaber des militärischen Flügels der Hamas und ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff im Sommer getötet worden.
Soweit also unser Korrespondent Jakob Mayer. Und inzwischen gibt es auch erste Reaktionen auf die Haftbefehle. Vom Zentralrat der Juden in Deutschland zum Beispiel kommt scharfe Kritik. Sein Präsident Josef Schuster spricht von einer absurden Entscheidung. Es grenze an Unverfrorenheit, Israel nach dem Massaker vom 7. Oktober auf eine Stufe mit der Hamas zu stellen. Und auch vor Ort schlagen die Wellen hoch, berichtet unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador.
Es ist ein dunkler Tag für die Gerechtigkeit, ein dunkler Tag für die Menschheit. Israels Staatspräsident Herzog verurteilt die Ausstellung der Haftbefehle gegen Premierminister Netanyahu und den früheren Verteidigungsminister Gallant mit scharfen Worten. Er spricht in einem Post auf der Plattform X von einer unerhörten Entscheidung, die in böser Absicht getroffen worden sei. Und wörtlich fügt er an, die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes macht die universelle Gerechtigkeit zu einer weltweiten Lachnummer. Herzog betont, dass die Entscheidung das Schicksal der rund 101 Geiseln, die von der Hamas immer noch brutal gefangen gehalten würden, ignoriere. Ebenso die Tatsache, dass die Hamas das eigene Volk als menschliche Schutzschilde verwendet. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Ben-Gvir, spricht in seiner Reaktion von einer beispiellosen Schande, die einmal mehr zeige, dass der Internationale Strafgerichtshof antisemitisch sei. Er fordert als Reaktion auf den Richterspruch aus Den Haag, die Annexion des Westjordanlandes. Im gesamten Land sollten jüdische Siedlungen gebaut werden, so Ben-Gvir.
Julio Segador aus Tel Aviv. Tja, scharfe Worte aus Israel zu der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes. Was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, theoretisch könnten die Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant vollstreckt werden, also zumindest außerhalb Israels. Mehr als 120 Länder haben das Gericht in Den Haag anerkannt und damit sind sie auch verpflichtet, die beiden festzunehmen, vorausgesetzt, sie halten sich auf ihrem Hoheitsgebiet auf.
Und im Fall von Netanyahu heißt das also, er ist, was das Reisen angeht, ab sofort genauso eingeschränkt wie Russlands Präsident Putin. Denn gegen den hatte das Gericht ja schon im vergangenen Jahr Haftbefehl erlassen, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. womit wir dann auch gleich bei unserem nächsten Thema wären, denn auch das kam heute per Eilmeldung über die Nachrichtenagenturen. Erstmals im Ukraine-Krieg hat Russland offenbar eine Interkontinentalrakete abgefeuert, also eine Rakete mit einer Reichweite von mehreren tausend Kilometern. Sie kann Atomsprengköpfe tragen, hat sie in diesem Fall aber nicht. Eingeschlagen ist die Rakete in Dnipro, der viertgrößten Stadt der Ukraine, und unser Militärexperte Carsten Schmiester, der sieht darin eine ganz klare Drohung gegen den Westen.
Das ist nach allem, was ich im Moment sehe, tatsächlich eine Rakete gewesen vom Typ RS-26 Rubesch. Diese Gattung Interkontinentalrakete ist definiert nach Reichweite. Das geht ab 5.500 Kilometern Reichweite los. Nun ist aber diese Rubesch nur in der Lage, bei leichter Nutzlast 6.000 Kilometer zu fliegen. Sie ist also eigentlich eine Mittelstreckenrakete, die ein bisschen weiter kommt. Und der Zweck, wenn man mal nachliest, was ist das eigentlich für ein Ding, heißt, dass die strategische Bedeutung auch unter anderem ist, dass europäische Hauptstädte getroffen werden könnten. Militärisch ist sie dazu gedacht, dass westliche Streitkräfte davon abgehalten werden, östlichen NATO-Mitgliedern zur Hilfe zu kommen, die näher an der Grenze zu Russland liegen. Also sehr konkret ein Hinweis auf die eigene militärische Potenz.
Soweit Carsten Schmiester. Und als wahrscheinlich gilt auch, dass der Kreml mit der Rakete auf die jüngsten Angriffe der Ukraine reagiert. Die USA hatten den ukrainischen Streitkräften ja erst vor ein paar Tagen gestattet, die gelieferten ATACMS-Raketen auch gegen Ziele in Russland einzusetzen. Und eine ähnliche Freigabe, die scheint es für britische Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zu geben.
Ganz genau. Und mit diesen Marschflugkörpern hat die Ukraine nun offenbar ein Hauptquartier in der russischen Region Kursk angegriffen. Das berichtet zumindest das Institut für Kriegsstudien, eine in Washington ansässige Denkfabrik. Russland soll demnach in Kursk rund 50.000 Soldaten zusammengezogen haben, unter ihnen auch etwa 10.000 nordkoreanische Soldaten, und die sollen Gebiete zurückerobern, die die Ukraine derzeit besetzt hat. Offiziell bestätigt ist dieser Angriff auf das Hauptquartier aber noch nicht.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, er hinterlässt auch Spuren im russischen Staatshaushalt. Die Duma, also das offizielle Parlament des Landes, hat heute die Zahlen für das kommende Jahr abgesegnet.
Und da wird eine Sache besonders deutlich: Es ist ein reiner Militärhaushalt, denn noch nie waren die Ausgaben Russlands für Militär und Sicherheit so hoch. Geld, was benötigt wird, zum Beispiel für den Kauf von Waffen und militärischen Ausrüstungen, was gebraucht wird für die Soldaten im Kriegseinsatz, aber auch für die Modernisierung der russischen Rüstungsindustrie. Einzelheiten dazu jetzt von unserem Korrespondenten in Moskau, Frank Eichmann.
Im Vergleich zu diesem Jahr steigt der Militärhaushalt deutlich um 30%. Und das heißt, für das nächste Jahr etwa jeder dritte Rubel wird in das Militär gehen, umgerechnet 135 Milliarden Euro. Zählt man die Posten Militär und nationale Sicherheit zusammen, ergibt sich ein weiterer Rekordwert, nämlich 40% des Staatshaushaltes. Die Sozialausgaben dagegen werden im nächsten Jahr sinken um knapp 10% auf dann umgerechnet 100 Milliarden Euro. War ursprünglich bereits für das nächste Jahr eine Senkung der Militärausgaben geplant, ist das nun verschoben auf 2026. Das nächste Jahr wird ein weiteres Jahr, in dem Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen leben muss. Weitere Verschärfungen durch die USA und die EU sind in Vorbereitung. Kein Problem, so Finanzminister Siluanov in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. All diese Sanktionen, all die Restriktionen, die westliche Länder verhängen, treffen vor allem sie selbst. Wir sehen, dass die russische Wirtschaft wächst, obwohl sie über 2000 verschiedenen Beschränkungen unterliegt. In diesem Jahr wird das Wirtschaftswachstum bei etwa 4% liegen, im Westen dagegen bei 0, bestenfalls 0,1%. Der Staatshaushalt muss nach der heutigen Verabschiedung in der Staatsduma noch vom Föderationsrat abgesegnet werden. Auch das eine Formsache.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.